Ein paar Mal wurde Walder auf der Viktoriastraße so dicht überholt, dass er am liebsten mit dem Fuß gegen das Blech der Wagen getreten hätte. Er wechselte auf den Bürgersteig. Ihm war klar, dass er die Nadel im Heuhaufen suchte. Mit dem Rad konnte er sich hier weit diskreter bewegen, als das mit einem Streifenwagen der Fall gewesen wäre. Wenn jemand vor ihm auftauchte, auf den Sieblichs Beschreibung im weitesten Sinne passte, rief er jedes Mal laut: »Eberhard!« Er fuhr die Viktoria, Kaiser, Trierer und Bahnhofsstraße ab. Dann versuchte er es in den Seitenstraßen. Hier gab es viele Möglichkeiten, sich in Kinos, Restaurants oder Kneipen zurückzuziehen. Er stoppte vor den Auslagen einer großen Buchhandlung und rief Staatsanwalt Roth an. »Gibt's was Neues?« »Nein. Ich bin auf dem Weg zum Saarbrücker Präsidium. Wo sind Sie?«
»Irgendwo in der City«, antwortete Walde. »Wir sollten im Umkreis vom Bahnhof auch alle Kneipen, Restaurants und Kinos kontrollieren.«
»Das wird bereits getan. Wenn wir ihn nicht bald finden, können wir die Sache vergessen.«
Roth klang skeptisch.
»Okay.« Walde schwang sich wieder aufs Rad. Am Ende der Duttweiler Straße entschied er sich, nicht über die Saarbrücke zu fahren. Er fuhr runter zur Berliner Promenade. Ein paar Leute mit Hunden reagierten irritiert auf Waldes Rufe. Er drehte um und fuhr saaraufwärts. In Höhe eines Stegs, der zu einem hell erleuchteten Boot führte, drehte sich ein Mann sofort um, als Walde ihn von hinten mit »Eberhard« anrief. Waldes Bremsen quietschten. Der Mann lief über den Steg zum Boot hinauf, das einen Gastronomiebetrieb beherbergte. Walde kam ein paar Meter hinter dem Steg zum Stehen, sprang vom Rad und lief zurück. Er hatte schon den Holzsteg erreicht, als das Rad scheppernd umfiel. Im Gastraum des Schiffes waren Tische entlang der Fenster angeordnet. Fast alle waren besetzt. Walde griff an seinen Gürtel, wo bis zum Abend Harrys Waffe gesteckt hatte. Verdammt, die hatte er im Trierer Präsidium gelassen. Er hastete durch den Mittelgang zwischen den Tischen. Die meisten Gäste beachteten ihn nicht. Von Sieblich keine Spur. Ein Kellner mit mehreren dampfenden Speisen auf dem Arm kam durch eine Schwingtür. Walde hielt ihm seine Dienstmarke und ein Bild von Sieblich entgegen. »Haben Sie diesen Mann hier reinkommen sehen?« Der Ober schüttelte den Kopf und versuchte, an Walde vorbeizukommen. »Gibt es noch einen weiteren Raum?« Walde verstellte ihm den Weg. »Eine Toilette am anderen Ende. Kann ich jetzt durch?« Walde lief durch den Gang zwischen den Tischen zurück. Die Unterhaltungen waren verstummt. Alle starrten ihn an. »Ist hier gerade ein Mann durchgekommen?« rief er zwei Frauen am letzten Tisch vor der Tür zur Toilette zu. Die beiden reagierten nicht und starrten ihn nur verständnislos an. Walde stürmte in den kleinen Vorraum, von dem links und rechts eine Tür abging. Links, die zum Damenklo, war verschlossen. Rechts war offen. Die Toilette war leer. Walde pochte gegen die verschlossene Tür. »Aufmachen, Polizei!« Eine Klospülung wurde gedrückt. Er klopfte wieder.
»Was wollen Sie?«
Die Tür wurde nach innen aufgezogen und eine ärgerlich blickende Frau zwängte sich durch die Tür. Jetzt fiel Walde der Vorhang am Ende des winzigen Flurs auf. Dahinter führte eine Tür zum Vorschiff. Walde stolperte die Stufen hinunter. Er schaute hinter zwei große Holzkisten. Dann fiel ihm das flussabwärts treibende Ruderboot auf. Scheiße. Walde spurtete zurück durch das Restaurant, die Reling hinunter zum Fahrrad. Als er das Boot wieder im Blick hatte, rief er, immer wieder Schlaglöchern ausweichend, Staatsanwalt Roth an und gab ihm seine Position durch. Die Saar war nicht sehr breit. Er kam schnell näher. Das Boot hatte keine Ruder und trieb führerlos in der Strömung. Sieblich beobachtete den Radfahrer, der jetzt auf gleicher Höhe neben ihm fuhr. Er glaubte in ihm, einen der Zivilpolizisten wiederzuerkennen, die am Nachmittag in die Klinik eingedrungen waren. Sieblich hatte keine Chance mehr. Seine Freiheit würde noch so lange dauern, bis das Boot an Land trieb oder die Polizei es aufhielt. Vor ihm tauchten gewaltige Brückenpfeiler auf. Zuerst glaubte er noch, das Boot treibe dicht daran vorbei, als es im letzten Moment auf Kollisionskurs ging. Der Aufprall war so heftig, dass Sieblichs Hände von der Bank, an die er sich zu klammern versuchte, gerissen wurden. Er stürzte kopfüber in den Fluss und schluckte eine gehörige Portion Saarwasser. Hustend kam er an die Oberfläche, prallte mit der Schulter gegen den Pfeiler und schrammte mehrere Meter an ihm entlang. Seine nasse Kleidung zerrte ihn nach unten. Mit äußerster Anstrengung hielt er sich über Wasser. Er versuchte, das Sakko abzustreifen, das so schwer wog, als wäre es mit Sand gefüllt. Er bekam den rechten Arm frei. Jetzt lastete das ganze Gewicht auf seiner linken Schulter, die dermaßen schmerzte, dass er den Arm kaum mehr bewegen konnte. Er trieb unter der dunklen Brücke hervor ins Licht der Abenddämmerung.